Ja, das deckt die Rückmacht eigentlich nicht mal.
Hier ist der Linux for Us
News. Hallo, das ist Linux. Du hast den alten Namen.
Hier kommt der Mann von Linux for Us. Kein Problem, denn schließlich habe ich ja GIMP. Der ist dann direkt davor. Er will uns boykottieren.
Hallöle, mein Name ist Moritz Renk und sofern ich mich nicht verrechnet habe, hört ihr Radio Tux Sendung 26. Ja, so schnell könnt ihr gar nicht sehen, da komm schon ich mit unseren Themen. Auf geht's. Frisch auf dem Tisch, die Linux News. Eine kleine, aber feine Buchvorstellung. Und die Faulenzer-Tipps.
Hier sind die Linux News. Evolution 1.0.8 erschienen. Der GNOME-E-Mail-Client Evolution von Ximian ist in Version 1.0.8 erschienen. Das neue Release beinhaltet vor allem Bugfixes, so wurden unter anderem Fehler im Adressbuch und Kalender behoben. Mehr dazu findet ihr unter http://www.ximian.com. Icepack Linux 2.5 erschienen. Die neue Version der deutschen Distribution fährt mit Software wie KDE 3.0.1, Kernel 2.4.18, glibc 2.2.5, x386.4.2.0, openoffice.org 1.0, Mozilla 1.0, Opera 6.0.1 und auf. Neues gibt es auch auf den Internetseiten der Distribution. In Kürze sollen Seiten extra für Entwickler ins Web gestellt werden. Dort kann man sich dann einen Einblick in Icepack Linux 3 verschaffen. Neuer SUSE Linux Groupware Server. Wie am 24.06. bekannt gegeben wurde, bringt SUSE eine aktualisierte Version des SUSE Linux Groupware Servers auf den Markt. Basierend auf dem Lotus Application Server 5.0.10 soll der Groupware Server einer der leistungsfähigsten sein. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr unter www.suse.de nachschauen. GNOME 2.0 ist da. GNOME-Freunde haben lange darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. GNOME 2.0 wurde am 26.06. released. Ursprünglich sollte es schon am 21.06. erscheinen, wurde aber aufgrund einiger kritischer Fehler verschoben. Die neue GNOME-Version fährt mit Neuerungen wie Anti-Aliased Fonts auf, Version 2.0 basiert auf GTK plus 2.0. Viele GNOME-Anwendungen wurden bereits portiert und weitere sollen folgen. Die komplette Pressemitteilung und weitere Infos gibt es auf der GNOME-Homepage unter www.gnome.org, welche ebenfalls relaunched wurde. SUSE Linux E-Mail Server 3.1 erhältlich. Seit knapp zwei Wochen wartet die dritte Generation des SUSE Linux E-Mail Servers mit erweiterten Systemfunktionalitäten auf. Professionellen Anwendern stehen mit dem SUSE Linux E-Mail Server 3.1 eine Menge Neuerungen zur Verfügung, unter anderem Terminsynchronisation mit Microsoft Outlook, eine erweiterte Administration der Nutzerstammdaten sowie ein Monitoring der Nutzung per Webzugriff. Inklusive ausführlicher Dokumentation, 30 Tagen Produktsupport und 12 Monaten SUSE Linux Maintenance Systempflege beträgt der empfohlene Verkaufspreis für einen Server 990 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Maintenance für einen weiteren Server bzw. für weitere 12 Monate kostet 841,50 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Anwender des SUSE Linux Mail Servers 3 bekommen die Neuerungen über einen passwortgeschützten Internetbereich im Rahmen der Systempflege geliefert. Weiteres dazu auf www.suse.de und natürlich auf www.linuxforus.de. Das waren die Linux News.
Ach ja, das Wetter ist herrlich und da freut man sich nach 8 Stunden Arbeiten auf der Intensivstation umso mehr, dass man jetzt in diesem warmen, unterm Dach liegenden Raum eine Radiotux-Sendung sprechen darf. ja, zu all dem kommt noch, dass meine Festplatte gecrashed ist und das ein richtig guter Tag. Und das ist auch der Grund, warum die Sendung heute ein bisschen später erscheint, eben weil meine Festplatte gecrashed ist und ich auf ein Notsystem umsteigen musste. Kommen wir jetzt aber zu wichtigeren Dingen, die euch vielleicht sogar, ganz vielleicht sogar interessieren dürften, nämlich unsere Buchvorstellung. Los geht's!
Mein Name ist Thomas Hesselheim und ich kann lesen. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mir mal das Buch Linux-Sicherheit aus der Crack Hunt Linux Library von Cybex vorgenommen, weil es mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden ist. In der Buchhandlung hätte ich es doch wohl eher stehen gelassen. Nichtsdestotrotz habe ich einfach mal einen Blick hinein riskiert und irgendwie hat mir das Buch gefallen. Der Autor, dessen Namen ich jetzt besser nicht versuche auszusprechen, gliedert sein Buch in insgesamt 5 Teile. Hauptsächlich die System-, die Netzwerk-, die Anwendungs- und die Umgebungssicherheit. Als letztes stellt er jedoch auch VPNs, also Virtual Private Networks, und sogenannte starke Benutzerauthentifizierung vor. Das, was im ersten Teil mitgeteilt wird, dürfte jedem etwas erfahrenen Linux-User bekannt sein. Es geht dabei darum, was alles so ein System unsicher machen kann, welche Distribution die sicherste ist, der Autor legt sich übrigens nicht fest, und was man sicherer machen kann. Im zweiten Teil geht es nun um die Sicherheit von Netzwerken. Dabei geht es hier eigentlich nur um INetD und dass man nur die Dienste starten lassen sollte, die man wirklich braucht. Auch das dürfte dem normalen Linux-User bekannt vorkommen. Dann geht es um das, was der Autor Anwendungssicherheit getauft hat, nämlich um E-Mails, HTTP und Samba. Bezüglich E-Mail werden POP3 und IMAP-Server beschrieben, sowie GNUPG gezeigt. Neben der Einführung in die Apache-Konfiguration beschreibt das Kapitel zu HTTP auch, wie das Apache-Modul für SSL eingerichtet wird. Das letzte Kapitel dieses Teils heißt schließlich Samba Security. Neben einer Vorstellung von Samba und SWAT geht der Autor auch auf die Rechtevergabe ein. Insgesamt hat dieser ganze Teil den Schwerpunkt aber nicht auf der Sicherheit liegen und könnte auch in einem normalen Linux-Buch zu finden sein. Ganz anders die Kapitel des vierten Teils, der sich Umgebungssicherheit nennt. Hier geht es schlicht und ergreifend um Firewalls. Dabei wird sowohl die Spachtel IP-Chains bzw. IP-Tables als auch die Proxy-Server ausführlich erläutert. Dieser Teil besticht durch eine Vielfalt an Informationen, die man benötigt, um eine Firewall aufzubauen. Meines Erachtens wurde hier ein ziemlich guter Kompromiss zwischen Basis- und Sicherheitswissen gefunden. Der fünfte und letzte Teil stellt schließlich VPNs und sogenannte starke Benutzerauthentifizierung vor. Es werden dabei mehrere VPN-Konzepte vorgestellt. Hierzu gehört auch SSH, was nun endlich eine detailliertere Beschreibung erfährt, wie das Buch sie bisher verschwiegen hat. Der Hauptteil des Buches wird durch das 13. Kapitel starke Benutzerauthentifizierung abgeschlossen. Hier muss ich sagen, dass ich von all dem nur noch sehr wenig verstehe. Deshalb lasse ich meinen Kommentar auch mal besser bleiben. Alles in allem hinterlässt das Buch bei mir einen eher gemischten Eindruck. Amazon.com hat zwar recht, wenn sie schreiben, Zitat, dies ist ein hervorragendes Buch, das alle Aspekte der Linux-Sicherheit abdeckt, Zitat Ende, aber darin liegt meines Erachtens gleichzeitig die größte Schwäche des Buches. Der Leserkreis, auf den das Buch zielt, ist nämlich in Anbetracht der Fülle von Aspekten, die angesprochen werden, denkbar klein. Für den durchschnittlichen Hörer von Radio Tux da draußen, der Linux nur auf einem einzelnen Computer einsetzt, ist es also nichts. Für Admins aller Art hingegen ist das Buch dann doch zu empfehlen. Das Buch schien mir nämlich fachlich sehr fundiert zu sein und dem Leser wird jede Menge erzählt, wie er seine Linux-Computer sicherer bekommt. Und das war sie dann auch schon, meine erste Buchvorstellung bei Radio Tux. Aber vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Bücher mehr, die ich euch dann auch näher bringen kann. Schreibt mir mal, ob es euch gefallen hat. Ich bin Thomas Kesselheim und mit diesen Worten gebe ich zurück ins Studio.
So, so. Ja, und damit das Chaos jetzt perfekt ist, kommt der nächste Artikel auch noch von mir. Das heißt, er ist nicht von mir geschrieben, sondern von Harald Stoiber, aber von mir gesprochen. Ja, ich sehe schon Begeisterungsstürme, dass ihr mir noch weiter zuhören dürft, wie ich hier vor mich hin laber. Aber so ist das nun mal. Jetzt kommt unser Faulenzer-Tipps. Diesmal wieder über die Bash. Los geht's. Bash-Faulenzer-Tipps. Heute Jobverwaltung. Manche Kommandos laufen um vieles länger als geplant. Nun ist ja Linux soweit ein echtes Unix, dass man trotzdem in derselben Shell weiterarbeiten kann und nicht mühsam auf das jeweilige Programmende warten muss. Das geht sogar auch, wenn ein Programm ursprünglich im Vordergrund ablief. Kurz und gut, ich möchte heute ein paar nützliche Feinheiten der Jobverwaltung aufgreifen, die euch von der Born Again Shell frei Haus geliefert werden. Da gibt es ja wirklich praktische Sachen. Alle Prozesse, die von der Shell gestartet wurden, nennt man Jobs. Ein Job kann dabei drei Zustände annehmen. Erstens, aktiv im Vordergrund. Die Shell wartet auf seine Beendigung, ehe sie das nächste Kommando ausführt bzw. den nächsten Prompt anzeigt. Zweitens, aktiv im Hintergrund. Die Shell wartet nicht auf das Prozessende des Jobs, weil dieser parallel zur Shell abläuft. Um ein Programm als Hintergrundjob zu starten, hängt man an die Kommandozeile einfach ein kaufmännisches Unzeichen an. Drittens, angehalten. Die Ausführung des Jobs ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Wird ein Job im Hintergrund ausgeführt, dann ist es natürlich am sinnvollsten, wenn er keine Ausgaben auf das User-Terminal schreibt oder gar nicht schreiben kann, weil seine Ausgabe umgeleitet wurde. Versucht der Hintergrundjob aber vom Terminal zu lesen, so wird er augenblicklich angehalten. Das aktuelle Terminal ist nämlich nur für einen Job verfügbar, und zwar für den Vordergrundjob. Fahren wir aber zur ursprünglichen Frage zurück. Was kann man tun, um einen Job doch noch in den Hintergrund zu schicken, auch wenn er bereits im Vordergrund läuft? Zunächst müssen wir den Job einmal kurz anhalten. Die Tastenkombination Ctrl-Z erledigt genau das, indem sie alle noch unverarbeiteten Zeichen aus dem Eingabepuffer löscht und den Job umgehend einfriert. Die Shell quittiert das Einfrieren mit der Meldung Stopped, aus der man in eckigen Klammern auch die entsprechende Jobnummer erfährt. Nun kann der Befehl BG verwendet werden, um den Job im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Handelt es sich nicht um den soeben gestoppten oder gestarteten Job, dann kann man dem BG-Befehl auch eine Job-Reference als Parameter mitgeben. Für einen Job mit der Nummer 1 lautet der entsprechende Befehl BG Leerzeichen, Prozentzeichen 1. Das führende Prozentzeichen unterscheidet dabei eine Jobspezifikation von einer PID oder anderen numerischen Parametern. Das ist notwendig, da Jobangaben auch bei anderen Befehlen Verwendung finden, die nicht alleine der Jobverwaltung dienen. Zum Beispiel kann der Kill-Befehl statt einer Prozess-ID auch eine Job-ID verarbeiten, indem er dem darunterliegenden Prozess des bezeichneten Jobs das gewünschte Signal sendet. Besonders praktisch sind die Job-IDs wegen der Möglichkeit, auch die ersten Buchstaben des Prozessnamens anstatt der nichtssagenden Nummer zu verwenden. Als Gegenstück zu BG, also Background, gibt es natürlich auch ein Kommando, um einen Hintergrundprozess wieder in den Vordergrund zu holen. Dieser Befehl heißt FG und steht, wen wundert's, für das englische Wort Foreground. Wird kein Job als Parameter angegeben, so wird wie bei BG der zuletzt angesprochene Job herangezogen. Alternativ zu FG kann man auch einfach nur den Job Identifier samt seines führenden Prozentzeichens schreiben, um denselben Effekt zu erzielen. Sollte die Shell so eingestellt sein, dass sie beim Logout alle Jobs beendet, dann stört dieses Verhalten in dem eingangs erwähnten Beispiel doch recht gewaltig. Zum Glück existiert aber auch dafür eine Lösung, nämlich der Befehl disown. Mit disown-h bringt man die Bash dazu, einem bestimmten Job beim Shell-Logout kein Hang-up-Signal zu schicken. In der Folge wird der zugehörige Prozess daher weiterlaufen. Ohne die Option -h würde die Shell den Job darüber hinaus sogar auf der Jobliste entfernen. Das waren die Faulenzer-Tipps, geschrieben von Harald Stauber, gesprochen von Maurice Renk. So, das war's. Radiotox Sendung, das war's. 26 ist zu Ende, fast jedenfalls. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgewirkt haben. Die da waren Nadim Afani, Thomas Kesselheim und unser guter Harald Stoiber. Ja, in 3 Wochen kommt die nächste Sendung, dann wieder mit Ingo Ebel, wenn dem nichts dazwischen kommt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und strapaziert euer System nicht so oder so ähnlich. Naja, ihr wisst schon. Achso, Feedback. Haha, Feedback wollen wir haben. Radiotux@linuxveras.de in unserem Forum unter www.linuxveras.de oder auf unsere Voicebox. Die Nummer, die findet ihr, ja, ich habe es schon öfter mal erwähnt, auf unserer Homepage in der Rubrik Radiotux, linke Seite Mitte, ein kleines bisschen runterscrollen, da seht ihr sie, dick gedruckt, kann man eigentlich gar nicht übersehen. Aufquasseln und vielleicht werdet ihr schon in der nächsten Sendung gespielt. So, Schluzzi aus, vorbei. Das war Radiotux 26. In 3 Wochen ist Ingo Ebel wieder für euch da. Und bevor ich mich jetzt gleich nochmal verspreche, mache ich Schluss. Tschüssi.